Ja, einen schönen guten Morgen. Die Abkündigung heute am Sonntag, den 11. Juni, ist der erste Sonntag nach Trinitatis und beginnt mit dem Spruch aus Lukas 10, Vers 16a. Wer euch hört, der hört mich, und wer euch verachtet, der verachtet mich. Und jetzt die Termine und Angebote für die kommende Woche. Am Montag um 19.15 Uhr ist Gebetskreis hier in Medenbach. Um 20 Uhr trifft sich der Kirchenchor, auch hier in Medenbach. Am Dienstag, den 13. Juni, um 19 Uhr ist Bibelkreis in Breitscheid. Es ist auch eine Einladung eingegangen, auch für Dienstag, den 13. Juni um 19 Uhr, für einen Vortrag in Dillenburg. Und zwar der Titel des Vortrages lautet »Vom Bambus lernen«, der Untertitel »Belastungen die Stirn bieten«. Wie gehen wir mit Herausforderungen um? Wolfgang Mui zur seelischen Widerstandsfähigkeit, die als Resilienz bezeichnet wird. Im Vertrieb sagt man einfach, manche Kunden sind beratungsintensiv. Das meint man mit Resilienz. So, am Dienstag, den 13. Juni, habe ich schon gesagt, 19 Uhr, im evangelischen Gemeindehaus Zwingerl in Dillenburg. Ich werde jetzt ein paar Exemplare vorne hinlegen und Sie können sich das dann gerne mitnehmen. Da sind die Informationen alle drauf. Es geht weiter. Am Mittwoch ist Kirchenvorstandssitzung hier in Medenbach. Am Donnerstag um 15 Uhr ist Frauenhilfe in Breitscheid. Am Freitag, am 16. Juni um 9 Uhr ist Bibelwalking. Treffpunkt ist Hofgut Neustadt in Breitscheid, oben auf der Hub. 17.30 Uhr ist CVJM Jungschar in Breitscheid. Am Sonntag, 18. Juni, ist eine Einladung zu den Gottesdiensten um 9.30 Uhr in Breitscheid und um 11 Uhr, wie gewohnt, hier in Medenbach. Am nächsten Sonntag treffen sich in Breitscheid und Medenbach jeweils um 11 Uhr die Kinder zum Kindergottesdienst. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag betrug 63,50 € für die eigene Gemeinde. Herzlichen Dank dafür. Gott segne die Verwendung der Gaben und die Gebenden. Die heutige Kollekte ist für den Deutschen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg bestimmt. Jetzt ist die Zeit. Die Losung des Nürnberger Kirchentags schickt uns auf einen Lernweg. Jetzt ist die Zeit, die Weichen neu zu stellen und gemeinsame Schritte zu gehen. Jetzt ist die Zeit, Quellen zu schließen, die uns Kraft und Orientierung geben. Der Kirchentag ist eine Oase, in der jede und jeder Kraft schöpfen kann. Er ist Impulsgeber für Einzelne, Gemeinden und Gesellschaft. Soweit die Verkündigung.
Wir dürfen diesen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Miteinander lesen wir den Psalm 34. Wir machen das im Wechsel. Beginnst du oder beginne ich? Dann beginn du bitte. Die Frauen mit ihr zusammen.
Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinen Munde sein.
Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen.
Preiset mit mir den Herrn und lass uns miteinander seinen Namen erhöhen.
Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht.
Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden.
Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten.
Der Engel des Herrn lagert sich um die Herr, die ihm fürchten, und hilf ihnen heraus.
Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn trauet.
Fürchtet den Herrn, ihr seinen Heiligen, denn in die Früchten haben keinen Mangel.
Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut.
Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und ertrettet sie aus all ihrer Not.
Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben.
Der Gerechte muss viel erleiden, aber aus all dem hilft ihm der Herr.
Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Lasst uns diesen Herrn anbeten. Lob singt ihr Völker alle, Laudate omnes gentes.
Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Lob allen dir Völker alle, Lob singt und preist den Herrn. Lob singt dir Völker alle, Lob singt und preist den Herrn.
Heiliger Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, wie viel Gutes hast du uns geschenkt, einen wunderbaren Lebensraum, Bäume und Tiere, Wind, Meer und Sonne, Regen und Tau, Farben und Melodien. Doch deine Liebe ist noch viel größer. Du hast uns deinen Sohn gegeben, der uns rettet von Sünd und Tod, und deinen Heiligen Geist, der uns in Liebe und Wahrheit leitet. Wie gering ist doch unser Lob, wie klein unser Dank. Erbarme dich, Kyrie eleison.
In der Heiligen Schrift stehen wunderbare Verheißungen. Eine davon schreibt der Apostel Johannes: Ja, liebe Freunde, Wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir. Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein, denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Lasst uns Gott ehren.
Sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen.
Deine Liebe, Jesus, ist so unendlich groß. Öffne uns die Augen des Herzens und gib uns Verstand, Heiliger Geist, damit wir begreifen, wie groß die Liebe Gottes zu uns ist. Amen. Alle, die das vermögen, bitte ich jetzt aufzustehen, wenn wir die Lesung hören.
Die Schriftlesung für heute steht in der Apostelgeschichte Kapitel 4 in den Versen 32 bis 37 und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Es gab unter ihnen auch niemand, der Not leiden musste. Denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung, indem sie das Geld vor den Aposteln niederlegten. Davon wurde dann jedem das zugeteilt, was er nötig hatte. Einer von denen, die den Bedürftigen in dieser Welt halfen, war Josef, ein Levit von Zypern, den die Apostel Barnabas nannten. Barnabas bedeutet der, der andere ermutigt. Josef verkaufte ein Stück Land, das ihm gehörte, und stellte das Geld, das er dafür bekam, der Gemeinde zur Verfügung, indem er es vor den Aposteln niederlegte. Hier endet die Lesung. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja.
Immer wieder bewegend, Zeugnisse aus der allerersten Gemeinde zu hören, weil man so spürt, wie sehr der Heilige Geist dort gewirkt hat. Und er wirkt auch jetzt, wenn wir miteinander das Bekenntnis sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Predigttext zum heutigen Sonntag steht im ersten Johannesbrief im 4. Kapitel. Ein paar ausgewählte Verse daraus, und ich habe zum Vorbereiten dieses Gottesdienstes dieses 4. Kapitel mehrfach gelesen und so gemerkt, man muss eigentlich noch mehr Verse dazu nehmen, und so will ich wenigstens 2 weitere nehmen, damit wir ein bisschen den Gedanken mitfassen können, der von Johannes hier entwickelt wird. Eigentlich darf man diesen Brief nur als Ganzes predigen, aber dann würde das Ganze sehr lange werden. Ich lese also die Sätze 10 und 11 und dann ab 16. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns auf diese Weise geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben diese Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe. Und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Oder man kann auch übersetzen, und Gott lebt in ihm. Wenn das bei uns der Fall ist, ist die Liebe bei uns vollendet. Die Liebe hat ihr Ziel bei uns dann erreicht, wenn wir dem Tag des Gerichts voller Zuversicht entgegensehen können. Denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, leben wir so, wie es Christus gefällt und wie er selbst gelebt hat. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zu vollem Durchbruch gekommen. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn aber jemand behauptet, ich liebe Gott, doch seinen Bruder oder seine Schwester hasst, dann ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Denkt an das Gebot, das Jesus uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Gott, gib du uns ein Herz für dein Wort und Worte für unser Herz. Von Gott geliebte Gemeinde, ein König kommt von einer längeren Dienstreise ins Ausland zurück und die Regierungsgeschäfte, die er in der Zwischenzeit in die Hände einiger Getreuer gelegt hatte, die übernimmt er nun wieder. Zuvor erwartet er einen Rechenschaftsbericht. Sein Finanzminister berichtet ihm unter anderem von einem Mann, der dem König mittlerweile 10.000 Talente Goldmünzen schuldet. Darauf lässt der König diesen Mann zu sich rufen und konfrontiert ihn mit der astronomischen Höhe der Schuld und verlangt von ihm sofortige Rückzahlung. Andernfalls droht er, den gesamten Besitz des Mannes samt dessen Familie und den Mann selbst zu verkaufen. Da bittet ihn der Mensch flehentlich um Geduld. Er wolle ihm alles zurückzahlen. Des Königs Herz lässt sich erweichen und er gibt nicht nur den Mann frei, sondern er erlässt ihm auch die gesamte Schuld. Wie sollte dieser Mensch nun jubeln? Wie leicht und frei und glücklich müsste er sein? Was hat er doch für einen großherzigen König? Man sollte meinen, er würde vor Dankbarkeit überfließen. Aber die Geschichte dieses Mannes nimmt einen anderen Verlauf. Noch im Palast des Königs begegnet er nämlich einem Mitmensch, welcher ihm die vergleichsweise geringe Summe von 100 Silbermünzen schuldet. Er aber packt ihn. Er packt ihn und fordert, gib mir jetzt sofort mein Geld zurück, sonst werde ich dich in den Schuldturm werfen lassen. Jener bittet nun gleichfalls um Gnade. Allein der zuvor erst überreich Beschenkte verwehrt die Gnade. Hartherzig lässt er seinen Schuldner vom Fleck weg verhaften und einkerkern. Die Zeugen dieser erbarmungslosen Tat sind zutiefst erschrocken. Sie melden den Vorfall dem König. Darauf entzieht der König dem Mann das zuvor gewährte Mitleid und gibt ihn augenblicklich derselben Unbarmherzigkeit preis, die dieser Mann an seinem Mitmenschen verübt hat. Ihr habt diese Geschichte schon gehört. Sie ist nicht von mir, Jesus hat sie uns erzählt. Ist das nicht eine unfassbare Geschichte? Man möchte jenem Mensch zurufen, das kann doch nicht dein Ernst sein. Du hast doch gerade
ein unendliches Glück erfahren, eine überbordende Gnade, eine so astronomisch hohe Summe, die du in deinem ganzen Leben hättest nicht bezahlen können, einfach geschenkt. Wie kannst du so hartherzig und knickrig und brutal sein? Ich glaube, wer sich das Ausmaß der Gnade, die ihm widerfahren ist, nicht bewusst macht, weil er mit seinem Denken im Wesentlichen bei sich selbst ist, der wird auch nicht auf die Idee kommen, Gnade nachzuahmen. Anders kann man diesen Menschen doch gar nicht erklären. Das ist doch unfassbar, was man da hört. Aber Jesus erzählt diese Geschichte nicht, damit wir uns empören. Das ist nicht seine Art. Wenn Jesus uns Geschichten erzählt, müssen wir gut hinhören. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir in dieser Geschichte vorkommen. Sonst würde Jesus uns sie nicht erzählen. Wie ist das denn bei uns? Handeln wir so, wie mit uns verfahren wird? Denkt an das Gebot, das Jesus uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Lieben wir unsere Geschwister, die Schwestern und Brüder in der Gemeinde? Und die Schwestern und Brüder als Menschen, können wir lieben? Wirklich? Ohne irgendwelche Vorbehalte, ohne dass wir die Nase rümpfen, ohne dass wir uns denken, wie gut, dass ich nicht so bin wie der oder mit dem möchte ich nun wirklich nichts mehr zu tun haben, für mich gestorben. Was haben wir alles für Gedanken über unsere Mitmenschen in der Gemeinde und außerhalb? Lieben wir, wie wir geliebt worden sind? Können wir das Ausmaß der Liebe, die uns zuteil wird, überhaupt ausschöpfen? Oder lieben wir uns nicht doch am Ende, am meisten selbst und kommen gar nicht auf die Idee, die Liebe Christi nachzuahmen? Christinnen und Christen sind dazu aufgefordert, aber wie können wir das? Wir können das nur, indem wir uns wieder und wieder die Liebe Gottes vor Augen führen und uns in ihr versenken. Worin ist die Liebe Gottes sichtbar? Sie ist sichtbar in seinem Sohn Jesus. Jesus war mit dem Vater und dem Heiligen Geist von Ewigkeit her zusammen. Nie waren sie voneinander getrennt, immer beieinander, länger als wir leben und denken können. Sie gehörten zusammen. Jesus ist das Wort Gottes. Was Gott sprach, das tat der Sohn. Und was beide sagen und denken, das denkt ebenso der Heilige Geist. Diese drei Personen Gottes sind in einer unbeschreiblichen Liebe untereinander verbunden. Und als sie gemeinsam diese Welt erschufen, taten sie das in liebevoller Einheit. Ja, sie legten ihre Einheit, die sie miteinander verband, hinein in die Geschöpfe, in den Mensch. Auch den Mensch wollten sie in diese Liebe hineinlegen. Aber der Mensch hat diese Einheit zerstört. Er suchte nicht die Gemeinschaft mit Gott, sondern die Herrschaft des eigenen Ichs. Selbstverwirklichung folgt der Liebe zum eigenen Ich. Gottes Wirklichkeit dagegen ist eine liebevolle Du-Beziehung.
Mit dieser Du-Beziehung hat Gott unüberwindbar scheinende Grenzen überwunden. Denn aus Liebe zu uns Menschen sandte er seinen Sohn aus der himmlischen Herrlichkeit und heraus aus der Einheit, die sie gelebt haben, in die Gestalt eines armen Knechtes auf die Erde. Aus Liebe zu uns Menschen trat Jesus in den Riss, der zwischen dem Himmel und der Erde entstanden war, durch unsere Selbstherrlichkeit. Aus Liebe zu uns Menschen übernahm Jesus, der Sohn Gottes, die Konsequenz aus dem Todesurteil, das wir selbst uns gesprochen haben. Denn unsere Abkehr von Gott muss tödlich enden, weil Leben nur in der Gemeinschaft mit Gott möglich ist. Als Mensch hat Jesus zwar in vollkommener Gemeinschaft mit Gott gelebt, aber dann ist er doch an unsere Stelle, an meine und an deine getreten und hat sich für uns im Tod geopfert. Warum? Aus Liebe. Was hatten wir Menschen zu diesem Zeitpunkt getan, um diese Liebe würdig zu sein? Nichts. Gar nichts. Gott hat uns tatsächlich geliebt, als wir noch seine Feinde waren. Jesus ist für uns gestorben, als wir noch überhaupt nicht begriffen hatten, dass dieser Tod um unseretwillen geschah. Als wir noch nicht verstanden hatten, dass Jesus sterben musste, damit wir leben können. Weil Gott uns auf diese Weise geliebt hat, sind wir ihm gegenüber verpflichtet. Und diese Verpflichtung, dieser können wir nicht aus unseren eigenen Gedanken heraus nachkommen. Wir können sie nicht einmal verstehen. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns helfen muss zu verstehen, wie wir zur Liebe verpflichtet sind. Und darum ist Gott den nächsten Schritt gegangen und hat, nachdem Jesus in die Herrlichkeit und in die Einheit zurückgekehrt ward, den Heiligen Geist auf die Erde gesandt. Wieder hat er seine Einheit um unseretwillen aufgebrochen, um uns hineinzuziehen in die Einheit. Das ist der nächste Schritt des Heilsweges Gottes. Und jetzt gehen wir mit dem Heiligen Geist, weil Gott uns auf diese Weise geliebt hat. Und wir bitten den Heiligen Geist, damit wir unsere Rettung verstehen. Wir bitten den Heiligen Geist, damit wir verstehen können, wie groß die Liebe Gottes in Jesus Christus ist. Wir brauchen den Heiligen Geist, damit wir bekennen, dass Jesus der Retter ist. Es ist nicht unser Verstand, der uns das sagt. Mit unserem menschlichen Geist, so groß er uns manchmal erscheinen mag, können wir es nicht fassen. Es ist der Geist Gottes, der vermag uns das Ausmaß der Liebe zu zeigen, wenn wir ihn darum bitten. Allein durch den Heiligen Geist, der in uns wirkt, kann sich auch die Liebe Gottes in uns ausbreiten. Und wenn sich die Liebe Gottes in uns ausbreitet, dann können wir die Schwestern und Brüder lieben. Wer bei Jesus Christus bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Ich verstehe das heute so und dieses Verständnis habe ich bei dem Bibellehrer Derek Prince gelernt. Es gilt, Jesus anzubeten. Und es geschieht, indem ich ihm täglich danke, dass er für meine Schuld gestorben ist. Bei Jesus bleiben und ihn anbeten, geschieht darin,
dass ich ihm täglich danke, dass er auferstanden ist und mir ein neues Leben erworben hat. Bei Jesus bleiben und ihn anbeten geschieht darin, dass ich ihm täglich danke, dass er mich zum Miterben im Reich seines himmlischen Vaters gemacht hat. Bei Jesus bleiben und ihn anbeten geschieht darin, dass ich ihm herzlich täglich danke, dass er für mich und dich beim Vater im Himmel beständig bittet. Warum will ich das täglich tun? Weil die Liebe Christi so außerordentlichen Wert hat und von mir nicht hoch genug geschätzt werden kann. Überlege, was du tagtäglich tust. Sind das Dinge, die einen so hohen Wert haben? So hoch wie die Liebe Gottes zu dir? Ich will täglich dankbar sein, weil ich gelernt habe, dass die Liebe zum Bruder und zur Schwester niemals von mir allein in mir entsteht. Nur wenn ich Christus in mir Raum gebe, wenn meine Gedanken sich mit Jesus befassen, wird mein Selbstbewusstsein in ein Christusbewusstsein umgekehrt werden. Und nur wenn die Liebe Jesu mein Denken und Sinnen erfüllt und ausfüllt, wird sie überfließen und ich kann meiner Schuldigkeit gegenüber Gott nachkommen, nämlich zu lieben, wie er liebt. Das Bild des artesischen Brunnen ist das, was zu diesem immer dazugezogen wird und was so eingängig ist, weil so deutlich, das ist dieser Brunnen mit den verschiedenen großen Schalen. Immer die Schalen nach unten werden immer größer und von oben fließt das Wasser, bis die oberste Schale gefüllt ist und dann fließt das Wasser über und in die nächste Schale und füllt sie. Und wenn die ganz voll ist, dann fließt es in die nächste Schale. Das ist ein schönes Bild, denn so ist die Liebe Gottes. Wir müssen uns von ihr füllen lassen, bis wir überfließen, und dann erreicht sie unsere Schwester und unseren Bruder. Der Apostel Johannes spricht mit einer großen Freimut von seiner Liebe zu den Schwestern und Brüdern, und du spürst ihm ab, dass er ganz tief sich in der Liebe Gottes befindet, dass er nicht sich selbst auf die Schultern klopft, sondern er erklärt, das ist mir möglich allein durch Christus. Er hat in seinem Evangelium im 13. Kapitel aufgeschrieben, dass Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und es wird von dem alten Apostel Johannes erzählt, dass er zum Schluss über, ich glaube fast 100 Jahre alt, mit einer Trage zum Gottesdienst in die Gemeinde nach Ephesus gebracht wurde. Und er hat auf dieser Trage liegend immer wieder gesagt, Kindlein, liebt einander. Das war sein Evangelium, was er von Jesus mitgenommen hat. Darum, niemand von uns muss sagen, oh Gott, wie soll ich denn lieben? Das kann man doch gar nicht machen. Nein, das kann wirklich niemand machen. Der Weg der Liebe nimmt seinen Anfang nicht in mir, sondern in Gott. Aber wir haben einen Zugang zu dieser Liebe durch den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist verstehen wir die Liebestat Jesu Christi und das Liebeshandeln Gottes und den Auftrag, den wir haben. Wir lieben nicht von uns aus, sondern weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wir dürfen wissen, dass das, was der Herr von uns fordert,
das gibt er uns zuvor. Ich möchte die Liebe Gottes in mein Herz fließen lassen, bis mein Herz überfließt. Heiliger Geist, bitte hilf mir dabei. Amen. Und jetzt singen wir das Lied von der Liebe, das August Risch gedichtet hat. Das haben wir heute als Liedblatt ausgeteilt bekommen. Es hat viele Strophen, wie ihr seht. Wir singen 1 und 2 und 5 bis 7. Nehmt euch gerne dieses Liedblatt mit nach Hause und singt dieses Lied immer wieder mal. Jetzt bitten wir, Heiliger Geist, hilf du uns, dass sich die Liebe Gottes in uns ausbreitet. Wir bitten dich, dass unsere Wut verraucht, worüber auch immer. Wir bitten dich, dass unsere Sorge weicht. Und das Vertrauen auf Gott wächst. Wir bitten dich, dass unser großes Ich kleiner wird und dass du, Jesus, in uns größer wirst. Wir bitten, dass die Liebe Gottes uns täglich vor Augen ist. Und wir stellen uns zu den 15 Glaubensgeschwistern in dem asiatischen Land Laos, die von der Polizei dort wegen ihres Glaubens an Jesus kürzlich inhaftiert wurden. Du, Jesus, kennst sie alle mit Namen. Und du bist mit ihnen ins Gefängnis gegangen und wirst ihnen Mut zusprechen, dein Wort des Lebens ihnen in Erinnerung rufen. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass die Geschwister jeden Tag getröstet sind und stellen uns hier an ihre Seite. Lasst uns in der Stille noch weiter beten, unser ganz persönliches Anliegen. Und nun schließen wir mit den Worten des Vaterunser. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Von dem Lied 333 singen wir die ersten beiden Strophen, die vierte und die sechste. Ich möchte noch mal erinnern an die Kollekte, die wir am kommenden Sonntag erbitten werden für die Christinnen und Christen in der Subsahara, also in den Staaten Afrikas unterhalb der Sahara, wo sehr, sehr viel muslimische Extremisten Gemeinden verstören und dazu beitragen, dass manchmal ganze Ortschaften von Christen entleert werden, die sich dann fliehen in irgendwelche Landesteile, in denen sie sich sicherer fühlen. Und die Gemeinden dort nehmen sie natürlich auf, aber oft sind sie gar nicht dafür ausgestattet, noch mehr Menschen zu versorgen. Und ich habe gedacht, als ich davon las und mit dem Vorstand drüber gesprochen, dass wir der Organisation Open Doors mal ein wenig Geld dafür extra zur Verfügung stellen wollen, um in solche Notlagen hinein agieren zu können. Es ist sicherlich nur ein kleiner Beitrag, aber ein Zeichen der Freundschaft und der Liebe soll es sein. Und jetzt wollten wir es euch vorher immer wieder mal ankündigen. Am nächsten Sonntag wollen wir diese Kollekte anstatt für unsere eigene Gemeinde dorthin erbitten. Wir bitten jetzt um den Segen Gottes. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Hebe dein Angesicht auf uns und schenk uns Frieden. Amen.